Bevor ich anfange, drei Sachen. Also erst einmal vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ein bisschen länger her. Vor gut zwei Jahren habe ich über die Geistesgaben gesprochen. 1. Korinther 14 war dieses Thema und ich habe versucht, mit meinem Handy damals das auf Video aufzunehmen. Das habe ich das erste Mal hier gemacht. Das habe ich online gestellt bei YouTube und seitdem sind ungefähr 450, 480 Leute haben diese Predigt schon angeschaut. Ein bisschen mehr als hier heute, nicht wahr? Also mir kam einfach die Idee, warum mache ich das nicht ein bisschen öfter? Ich predige oft in kleinere Gemeinden und deshalb läuft diese Kamera da hinten und deshalb ist das so. Falls jemand denkt, was macht der denn da? Das werde ich nachher anstellen. Keine Angst, ihr seid nicht drauf, höchstens im Hinterkopf. Oder wenn man aufsteht und rausgeht, dann vielleicht ist da was von euch zu sehen. Aber nur deshalb. Zweitens, also ich habe ausgemistet. Und ich habe viele, viele Bücher mitgebracht, die ich nicht mehr haben möchte. Wenn jemand ein Buch haben möchte oder Bücher oder Kiste haben möchte, fühlt euch frei. Ich werde zu den verschiedenen Gemeinden, wo ich hingehe, sie einmal dann auch hinstellen und jeder darf was mitnehmen. Und nach 4, 5 Gemeinden wird der Rest wahrscheinlich Papiertonne landen. Und von daher, vielleicht könnt ihr dadurch einen Segen bekommen. Die Bücher habe ich fast alle durch und ich habe einfach keinen Platz mehr. Sorry. So einfach. Ja, genau, geht's einem hinlich, nicht wahr? So, von daher. Und last but not least. Also, ich mache einmal persönliche Werbung für etwas, was ich ganz toll finde. Es heißt Prepare and Enrich, das heißt Vorbereitung und Bereicherung, das sind eher TÜV nennen wir das. Und das Gute dabei ist, es gibt etwas, was man jetzt sogar online machen kann. Ein Ehepaar sagt, Mensch, ich würde gerne mal TÜV. Also, ihr kennt TÜV, nicht wahr? Er klopft alles an und sagt alles, was verkehrt ist, aber er repariert nichts. Ja, das ist TÜV. Also er sagt, wo man dran arbeiten muss. Und Mann und Frau bekommen jeweils die Möglichkeit, online anonym voneinander dann einen Fragebogen auszufüllen. Das sind gut 140 Fragen pro Person. Computer rechnet alles durch. Man kriegt ein wunderbares Diagramm, der sagt, hier sind's Superbereiche und hier sind's wachstumspotenzielle Bereiche. Ja? Und man kann wirklich das mal machen, um zu sehen, wussten wir schon immer, das ist nett zu wissen. Also meine Frau und ich, wir haben das neulich gemacht und zum Beispiel, was wir eigentlich geahnt haben, aber das wurde schwarz auf weiß uns präsentiert, wir streiten nie über Finanzen, meine Frau und ich. Wir streiten, aber nicht über Finanzen. Also und das war irgendwie, da war eine super tolle Übereinstimmung da mit dem Geld und wir sagten, oh stimmt, das ist wirklich eine Stärke bei uns. Andere Bereiche, na ja, da wissen wir schon, wo unsere Probleme liegen. Und das ist gerade eben ein nettes Werkzeug, mit dem man miteinander auch arbeiten kann. Kostet 20 Euro, das ist echt nicht die Welt. Das kann man auch dann online machen. Ich lasse ein paar Zetteln hier. Wer möchte, kann mich dann da ansprechen. Gut, Werbeblock vorbei. Diese Predigt heute heißt Trügerisches Herz, ehrlich sein mit sich selbst. Ich habe ein Buch gelesen, also das Buch ist nicht dabei, keine Angst, letztes Jahr und ich habe das Buch sogar zweimal gelesen und diese Predigt hat vieles auch aus diesem Buch entnommen und es gibt 4 Feinde des Herzens laut diesem Buch. Es gibt viel, viel mehr Feinde, aber es gibt diese 4 Feinde. Der erste ist dieser Feind Schuld. Schuld bedeutet nichts anderes als ich schulde dir etwas. Ja, und dann wenn man weiß, dass man jemand etwas schuldet, dann muss auch eine Erklärung, eine Entschuldigung, eine Wiedergutmachung da sein. Schuldige Menschen haben Geheimnisse und sie tun alles damit, damit diese Geheimnisse niemand erfährt. Das ist Schuld, ja? Wir wollen das dunkel halten, im Verborgen halten. Ich schulde dir etwas. Schuld. Der zweite ist, du schuldest mir etwas. Das ist Zorn. Ja, Zorn hat einen ganz einfachen Ursprung. Ich bekomme nicht, was ich will. Na? Zornige Menschen sind verletzte Menschen. Irgendwo haben sie eine Verletzung erfahren, wurde nie aufgearbeitet. Zornige Menschen sagen, jemand hat etwas von mir genommen. Dieser jemand ist mir deshalb etwas schuldig. Es geht um eine Schuld, die zurückgezahlt werden soll oder muss. Drittens geht es um Gier. Ich schulde mir etwas. Ich habe das oder dieses verdient. Mir steht das oder dieses zu. Ich schulde mir was. Gierige Menschen lassen dich nie wissen, wie viel sie haben. Denn sie haben immer Angst, wenig zu haben als andere Menschen. Das ist diese Gier. Und zum Schluss gibt es diese 4. Herzensfeind, Neid oder Eifersucht. Gott, du schuldest mir was. Gott schuldet mir einen Körper, ein Aussehen, wie diese andere Person sich so hat. Warum schenkt Gott jemand anders etwas, aber mir nicht? Warum gelingt diese andere Person das, aber mir nicht? Gott behandelt mich schlechter als anderen, deshalb schuldet mir Gott etwas. Und diese vier Feinde sind tatsächlich da in unserem Herzen. Wir haben immer wieder damit zu kämpfen, mit dieser Schuld, mit diesem Zorn, mit diesem Gier und auch mit diesem Neid. Ich möchte auf der nächste Folie dann drauf schauen und es steht, was ist mein Herz? Zwei Bibelverse, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wichtiger als alles andere ist, dein Herz zu bewahren, zu behüten, zu schützen. 1. Samuel 16, Vers 7 sagt, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz. Wie sieht's aus in deinem Herz? Wie ist dein Herz heute hierhin gekommen? Leer? Voller Erwartung? Voll? Wie ist das, dein Herz? Auf der nächsten Folie steht denn da, das Herz ist das Zentrum unserer Gesinnung. Hebräer 12, 4, Vers 12 sagt, das Wort Gottes ist ein Richtschnur der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Matthäus 15 sagt sogar, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Habt ihr es jemals erlebt, dass ihr irgendein Gedanke hatte und dachte, wo kommt das nun her? Ja, also unser Herz. Wir wollen schon sehr oft das der Teufel zuschreiben, aber nicht immer. Manchmal ist es einfach das böse Herz. Das böse Herz, aus dem vieles, was böse ist, einfach hervorkommt. Auf der nächsten Folie steht denn, wenn wir denken nicht nur mit unseren Gedanken, sondern mit unserer Einstellung. Unsere innere Haltung, Herz, bestimmt, wie wir denken. Also wenn in unserem Herz voll mit Groll ist, werden wir die Menschen erleben, wie sie böse uns tun wollen. Wo unser Herz voll Freude ist, erleben wir auch, dass unsere Einstellung ganz anders ist. So, wie sieht's aus in unserem Herzen? Wie sieht's aus da drin? Pascal, 1623 bis 1662, sagte einmal, die Argumentationen des Menschen kommen von seinem Herzen. Wir erkennen die Wahrheit nicht nur durch die Vernunft, sondern vielmehr durch unser Herzen. Gab es schon Situationen in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ja, das stimmt, aber du konntest es nicht begründen? Ja, dein Herz hat schon irgendwie mitschlagen können und sagt, ja, das ist es. Aber von der reinsten Vernunft könnte man das nicht irgendwie genau erklären? Wenn wir auch miteinander reden, wenn wir miteinander streiten, dann merkt man sehr schnell, was im Herzen so ist. Was für böse Pfeilen da rausgeschossen werden können. Denn das ist da, wo der Filter nicht mehr aktiv ist, wo der Verstand nicht mehr alles bremst. Und da sehen wir, was im Herzen so ist. Es gibt ein Buch. Ein Buch, was ich vor gut, ich darf sagen, 30 Jahre ist es her, gelesen habe ungefähr. Mehr als 25 auf jeden Fall, von Charles Swindoll. Also diesen Zitat könnt ihr versuchen mitzulesen, wenn es groß genug ist. Ich lese einfach mal hier vor. Steht da, je länger ich lebe, desto mehr erkenne ich, mit welchem enormen Einfluss meine Einstellung auf das Leben hat. Die Einstellung zu leben für mich ist wichtiger als Tatsachen. Sie ist wichtiger als die Vergangenheit, als Ausbildung, als Geld, als Umstände, als Versagen oder Erfolg, wichtiger als was andere Menschen denken, sagen oder tun. Meine Haltung, mein Herz, ist wichtiger als mein Auftreten, meine Gaben oder auch meine Können. Sie baut oder zerstört eine Firma, eine Gemeinde oder eine Familie. Nun, das Bemerkenswerte daran ist, dass wir wählen können, welche Einstellung wir einnehmen, jeden Tag neu. Wir können weder die Vergangenheit ändern, noch können wir beeinflussen, wie andere Menschen sich verhalten werden. Das Unveränderbare können wir nicht verändern. Das Einzige, das wir tun können, ist, eine Seite zu spielen, die wir haben, nämlich unsere Einstellung. Ich bin überzeugt, dass das Leben aus 10% daraus besteht, was mir geschieht, und 90% daraus, wie ich darauf reagiere. 10%, was dir geschieht, und 90%, wie du darauf reagierst. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Wir sind verantwortlich für unsere Einstellung, unser Herz. Ich kenne Menschen, die Schlimmes durchgelebt haben. Also Eltern gestorben, Autounfall, lange Zeit im Krankenhaus und, Krebs überlebt und so weiter. Und ihr Herz ist froh. Und die haben eine Einstellung, wo ich sage, wow, da kann ich eine Scheibe abschneiden. Und ich kenne andere Leute, die sagen, oh, mein Urlaub war verregnet, jetzt bin ich 3 Monate lang böse und traurig. Hä? Ja, also unsere Einstellung. Es hängt nicht davon ab, was dir passiert ist. Es hängt davon ab, wie du damit umgehst. Und unsere Einstellung ist so wichtig dabei, unserem Herz. Mein Lieblingszitat für heute. Franz von Sales. Wenn dein Herz wandert, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts anders getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hast, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Dein Herz sanft wieder zurückversetzen in die Gegenwart Gottes. Denn unser Herz wird fortlaufen. Unser natürliches, menschliches Zustand ist nicht wunderschön Gottes Heiligtum in seiner Gegenwart immer. Unser natürliches ist, ich rebelliere, ich gehe woanders hin, ich tue was anders, mein Wille, nicht dein Wille, Herr. Und eigentlich ist es unser Job, sanft unser Herz wieder in die Gegenwart Gottes auch denn da zu schubsen. Und darum geht es ein kleines bisschen heute. Zweitens, Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Bin ich wirklich ehrlich mit mir selbst? Sage ich mir selber die Wahrheit? Was ich gefragt habe, wie geht es dein Herz? Warst du ehrlich zu dir selbst oder hast du eine gute, fromme Antwort gegeben? Also die fromme Antwort, ich bin in der Gemeinde, mir muss es gut gehen. Ja, also das ist aber nicht Ehrlichkeit. Wie ist es wirklich ehrlich in deinem Herzen? Wie sieht's denn da aus? Wir sind absolute Experten da drin, uns selbst zu belügen. Wir reden uns ein, dass wir etwas brauchen und kaufen es, obwohl wir es nicht brauchen. Und obwohl wir es gar nicht uns leisten können. Und dann bekommt es Stress mit Schulden, Streitpotenzial zu Hause und so weiter. Oder wir gehen in eine Beziehung ein, obwohl wir innerlich wissen, dass es nicht klug ist, das dann zu tun. Dann wird sie schwanger und wir wollen gar nicht heiraten. Dann kommt die Frage auf, ob das Kind überhaupt abgetrieben werden soll, darf und. Ja, aber ich gönne mir das. Wir lassen uns auf ein Geschäft ein, obwohl wir eigentlich wissen, dass das nicht koscher ist. Dann kommt die unsaubere Geschäftsführung auf und wir müssen immer wieder mehr Unehrlichkeiten erzählen. Wie oft belügen wir uns selbst, weil wir glauben, in dem Moment uns etwas gönnen zu dürfen. Diese Lügen, die wir uns selbst erzählen. Die einzige Objektivität, die für uns Menschen existiert, ist die gesunde Subjektivität, die sich selbst vollständig wahrnimmt. Das heißt, ein Mensch, der sich selbst möglichst gut wahrnehmen kann, wie er wirklich ist, der ist am objektivsten. Kennst du dich selbst? Kennst du deine Schwächen und deine Stärken? Ich mache sehr viel Interviewtraining, ich unterrichte sehr viel und ich liebe diese Frage zu stellen, Mensch, was sind deine Stärken? Und die Leute können erzählen, was sie alles gut machen können. Ich bin gut unter Stress, ich arbeite im Team, ich bin ein Denker, ich bin kreativ, ich bin ein Führertyp und ich kann wirklich hier vieles auch umsetzen. Ich sage, toll, was sind deine Schwächen? Schwächen? Ja, Schwächen. Ja, du bist nicht Superman, du bist nicht perfekt. Schwächen, ja. Komm, irgendwo muss was sein, ja? Also, bitte. Wo sind wir ehrlich mit uns selbst? Wo sind wir ehrlich mit unseren Ehepartnern? Wo sind wir ehrlich wirklich mit uns selbst, zu unseren Kindern, auch mit unseren Kindern? Also wo versuchen wir, diese frommen Masken abzulegen, zu sagen, hey, hier bin ich. Ich bin nicht vollkommen. Ich habe meine Stärken und meine Schwächen. Mit Gottes Hilfe bin ich am Arbeiten an meinen Schwächen. Keine Ausrede, so bin ich. Aber hier, ich bin, wie ich bin. Jeremia 17 sagt, das Herz ist ein trügerisches Ding. Mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht. Interessant finde ich, dass Jeremia schreibt nicht, das Herz ist unehrlich, sondern Jeremia schreibt, das Herz ist trügerisch. Da ist schon ein feiner Unterschied zwischen unehrlich und trügerisch. Und ich möchte euch erzählen, was der Unterschied ist. Trügerisch bin ich dann, wenn ich so viel Wahrheit zu Unwahrheit dazu mische, dass der andere es nicht merkt, dass ich eigentlich lüge. Das ist betrügerisch. Ja, 10% Unwahrheit, 90% Wahrheit. Um bewusst die Leute ein bisschen zu verführen, ein bisschen woanders hinzulenken, ein bisschen dann da mich gut stehen zu lassen. Das ist trügerisch. Unehrliches, nö. Ja, also das ist einfach, das ist entweder ja oder nein. Ja, das ist nö, ich habe gelogen. Aber ehrlich, oh ja, da, und buff. Ja, man fügt ein kleines bisschen dazu, man betrügt sich selbst und den anderen. Wir sind in der Lage, uns selbst so zu belügen, indem wir ein bisschen Wahrheit und Unwahrheit zusammenmischen, um uns selbst zu überzeugen, dass es recht ist. Ja, so. Stell mal vor, du möchtest ein paar Kilo abnehmen, und du warst heute denn beim Sport. Schön. Du hast den ganzen Stunden lang auf dem Laufrad dann irgendwie deine Kalorien dann da absolut dann dir erarbeitet. Du hast 500 Kalorien dann da verbrannt in einer Stunde. Wow. Und dann gehst du nach Hause und du isst eine ganze Tüte Gummibärchen, 750 Kalorien. Toll. Aber ich hab's mir gegönnt. Ich habe aber hier eine ganze Stunde lang auf dem Fahrrad. Und man fragt sich, warum man nicht abnimmt. Ja, und das ist einfach ein doofes Beispiel, aber wie oft machen wir das? Wir sagen, ich habe hier was gemacht und deshalb werde ich das und das und das und das und das und das noch machen. Weil wir glauben, irgendwie wiegt sich das ab. Ja, und wir merken, dass ich das gar nicht miteinander ablegen kann. Sind wir ehrlich zu uns selbst? Und es betrifft alle möglichen Lebensbereiche und nicht nur, wenn es darum geht, abzunehmen. Stolz sieht Fehlern bei anderen, aber nicht bei sich selbst. Jesus hatte sehr prägnant auch gesagt, wieso siehst du einen Splitter im Auge deines Nächsten oder Balken bei dir selbst nicht? Stolze Menschen sind sehr schnell, Fehler bei anderen zu sehen, aber ihre eigenen Fehler nicht. Anfangs ist es bedrohlich, wenn man mit sich selbst ehrlich ist. Ja? Es ist echt anfangs sehr unangenehm, ehrlich mit sich selbst zu werden. Aber Tatsache ist es, dass es die befreiendste Sache der Welt ist. Du musst dich jetzt nicht mehr von einer Lüge bestimmen lassen. Und welche Lüge das auch immer sind. Du darfst endlich frei sein vor dir selbst, vor anderen und vor Gott. Wo sind wir stolz? Wo sehen wir bei anderen Fehlern schneller, als wir uns bei uns selbst sehen? Meine Frau und ich, wir waren in Ehetherapie einige Jahre lang, also Patchwork-Familie, das ist normal, dass man wirklich einfach viele verschiedene Kampffelder hat, in denen man miteinander klarkommen muss. Und dann unser Therapeuten sagte zu mir, du bist hyperempfindlich bei diesem Punkt. Nee, bin ich nicht. Nee, bin ich nicht. Und mein Freund nickte ganz kräftig. Ja, und ich ging nach Hause und sagte, warum bin ich da so hyperempfindlich? Oh, Scheibenkleister, ja, okay, da ist was. Ja, wenn andere Leute mir was angetan haben, wenn wir andere Leute was gemacht haben, war ich sofort dabei. Und ich merkte, ups, da ist was bei mir. Das, was mich am meisten bei jemandem ärgert, ist wahrscheinlich der Punkt, an dem ich auch am öftesten arbeiten muss. Also es ist irrational, aber da, wo ich mich auch über etwas ärgere bei jemand anders, wahrscheinlich ist es genau der Punkt, an dem Gott in dein Leben sagt, hier, da darf ich ein kleines bisschen Heilung schenken, da brauche ich ein kleines bisschen Formen und Schleifen. Du kannst, so wie du bist, vor Gott kommen und ihm alles sagen. Du wirst erleben, wie er dich in deine Liebe schon längst angenommen hat, dich liebt und dir helfen will, wahrhaftig zu leben. Johannes 8, Vers 32 sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei. Frei von diesen Lügen, unser Leben, frei von diesen Bindungen, die wir haben, frei von diesen Masken, die wir tragen, frei von diesem Zwang, etwas zu sein, was wir gar nicht sind. Dritter Punkt. Was hat Jesus am meisten geliebt? Jesus hat am meisten Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit geliebt. Denn welche Menschen dürften zu Gott kommen? Welche Menschen dürften zu Jesus kommen? Das waren ausschließlich Sünder. 1. Timotheus 1, Vers 15 sagt, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um Sünder zu retten und denen, von denen ich der Größte bin. Wenn du kein Sünder mehr bist, dann kannst du gar nicht mehr zu Jesus kommen. Jesus nimmt uns da an, wo wir sagen, Herr, tut mir leid, ich hab's verbockt. Ich brauche deine Erlösung, ich brauche deine Heilung, ich brauche deine Vergebung. Nun, nachdem wir diese Annahme, diese Vergebung wirklich in Anspruch genommen haben, in der Gegenwart Gottes sind, dann dürfen wir uns freuen, dann dürfen wir bei ihm sein und bleiben. Aber dann merken wir, wie unser Herz doch woanders hin wandert. Woanders denn, als anders uns zieht. Und dann merken wir, wie wir unser Herz wieder zurückschubsen darf. Sag, Herr, du siehst schon wieder, habe ich hier gesündigt, neidisch, geärgert, Schuld mir zukommen lassen und so weiter und so weiter. Matthäus 9, ab Vers 10. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und anderen Leute mit schlechtem Ruf. Also ein Party, zu dem wir Christen wahrscheinlich nicht hingegangen wären. Ja, stell mal vor, St. Pauli, da haben wir unsere Drogendealer, da haben wir unsere Zuhälter und so weiter. Das sind die Menschen. Ja, also das sind nicht die, mit denen wir heute hier zu tun haben. Wir sind ziemlich gut bürgerlich wahrscheinlich. 11. Vers 11. Weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchem Gesindel ab? Fragten die Pharisäer seine Jünger. Jesus hörte das und antwortet, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf euer Opfer, nicht euer Gaben kommt es bei mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben, und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Wo gehen wir hin? Mit welchen Menschen haben wir zu tun? Wo sind wir barmherzig? Gott ist nicht daran interessiert, wie viel Geld du in der Gemeinde gibst. Gott ist noch niemals daran interessiert, wie oft du zu Gottesdienst kommst. Gott ist daran interessiert, ob dein Herz wirklich weich ist für ihn und wir sind barmherzig miteinander. Wir haben einen Lobpreisgottesdienst vor einer Woche gehabt bei uns in der Baptistengemeinde in Itzehoe, wo ich dann da geistlich zu Hause bin. Und unsere Lobpreisleiterin fing an so zu zählen von einem Bild, was sie von Gott bekommen hat. Und sie hat wirklich gesehen, wie ihr Herz genommen wurde, auf den Tisch gelegt wurde und wie mit einem Hammer, wie beim Fleisch, das wirklich gehauen wurde, um das weich zu machen. Und sie sagt, Gott, dieses Bild kenne ich schon seit 2 Jahren schon. Mein Herz muss schon Hackfleisch sein, sagt sie sich zu Gott. Und Gott sagt, ja, aber da gibt's immer noch Knorpel. gibt's immer noch Knorpel. Und manchmal fühlen wir uns so, als ob unser Herz schon so weich ist, als ob es Hack wäre. Aber Gott sieht unser Herz und merkt genau, dass da noch was ist. Und er möchte, dass wir barmherzig sind. Zu uns selbst, zu anderen, dass wir Gott lieben und dass wir mit ihm diesen Weg gehen können. Ein anderer Bibelvers, Lukas 18, Vers 9. Jesus erzählt ein weiteres Gleichnis. Er hatte dabei besonders die Menschen im Blick, die selbstgerecht sind und auf anderen herabsehen. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal die Woche, ich gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betet er: Gott, vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dass dieser Mensch ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Wie ist unsere Herzenseinstellung mit Gott? Neigen wir eher, der Pharisäer zu sein? Guck mal, was für ein toller Christ ich bin, was ich alles hier tue, Herr. Oder haben wir gelernt, wirklich demütig vor Gott zu kommen? Sag, Herr, du siehst mein Herz. Du siehst, wie oft ich es wieder in deine Richtung schubsen dürfte. Vergib mir, Herr. Danke, dass ich diese Vergebung annehmen darf. Danke, dass du mit mir barmherzig bist und dass ich mit anderen barmherzig sein darf. Noch ein letzter Bibelvers, Johannes 12, Vers 32. Und doch gab es unter den führenden Männern des Volkes viele, die an Jesus glaubten. Aber aus Angst vor den Pharisäern bekannten sie sich nicht öffentlich zu ihm. Denn sie wollten nicht aus der Gemeinschaft des jüdischen Volkes ausgeschlossen werden. Ihnen bedeutete die Zustimmung der Menschen mehr als das Ansehen bei Gott. Menschenfurcht. Wir haben alle damit zu tun. Alle damit zu tun, wenn wir mit unseren Kollegen über Jesus reden oder nicht reden, wenn wir mit unseren Familien über Jesus reden oder auch nicht reden. Wie oft haben wir dieses Furcht vor den Menschen statt dieses Achtung bei Gott? Malcolm Muggeridge, ein Mann, den die meisten von uns hier gar nicht kennen, nicht wahr? Ich liebe diesen Muggeridge. Also er war Brite, war jahrelang wirklich Anti-Glauben. Gott hat ihn erwischt, volle Breitseite, hat sich bekehrt zum Christentum. Habt ihr vielleicht von Mutter Teresa was gehört? Mutter Teresa kennt ihr, oder? Wer hat Mutter Teresa praktisch in der Öffentlichkeit gebracht? Dieser Mann hier. Er ging nach Kalkutta, hat dann diese Frau gefunden. Es gibt wirklich Dutzende, wenn nicht Hunderte von Nonnen auf der Welt, die Leprakranken wirklich da auch dienen. Aber wir kennen eigentlich nur Mutter Teresa. Er hat sie damals interviewt, er hat damals das ganze Ding in der Öffentlichkeit auch gebracht. Er hat sich sozusagen entdeckt und auch berühmt gemacht vor den Augen der Menschen. Er schrieb: Ich glaube, ich kann mich selbst aus einem relativ erfolgreichen Mann bezeichnen. Manchmal glotzen mich die Menschen auf der Straße an, das ist Ruhm. Ich habe sehr einfach Zugang zu den Menschen mit dem höchsten Einkommen unseres Landes, das ist Erfolg. Anstatt mit Geld oder etwas Ruhm kann ich, auch als älterer Mann, teilhaben an neuen Trends und Belustigung, das ist Vergnügung. Manchmal kommt es mir vor, dass etwas, das ich geschrieben oder gesagt habe, genügend Beobachtung findet, um mich selbst zu überzeugen, dass es einen bleibenden Einfluss in unsere Gesellschaft ausgeübt hat. Das ist Erfüllung. Aber ich sage euch, und ich bitte euch, mir das zu glauben, multipliziere alle diese kleinen Triumphe millionenfach, zähle sie alle zusammen und sie sind nichts weniger als nichts. Höchstens ein Hindernis, wenn sie gemessen werden an einem einzigen Schluck vom lebendigen Wasser, welches Jesus Christus jedem anbietet, der Durst nach Leben hat, egal wer oder was jemand ist. Interessant ist die letzte Einladung in der Bibel. Wenn dürstet, der komme, ich gebe ihm wirklich Wasser des lebendigen Lebens. Eine der ersten Worte, die Gott gesagt hat in 1. Mose, war, esset von allen Bäumen. Die erste Einladung Gottes. Nicht von der einen Baum, aber esset von allen Bäumen. Und am Ende, und wenn dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Nehme diese Vergebung, nehme diese Gnade, nehme diese Barmherzigkeit auf. Sind wir bereit zu kommen? Oder wollen wir wie die Pharisäer sein? Herr, ich bin dankbar, dass ich so fromm bin. Ich bin dankbar, dass ich so viel gebe, dass ich so viel für dich tue. Im Grunde brauche ich dich nicht, Jesus. Oder kommen wir hin und sagen, Herr, ich bin durstig. Ich brauche dich. Du kennst mein Herz. Nun verändere du mich. Meine Einstellung, meine Gesinnung, mein Leben. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, von ganzem Herzen sage ich dir Dank für all das, was du uns hier schenkst. Lass jeden wirklich was mit nach Hause nehmen können. Rede du weiter zu uns. Lass es tiefe Wurzeln schlagen, das, was wir gehört, verstanden haben, begriffen haben. Und hilf uns, Jesus Christus, diese vier Feinde des Herzens, immer wieder neu in deine Gegenwart zu bringen, immer wieder neu unser Herz in deine Gegenwart zu schubsen, so dass wir die Einstellung haben, die du uns geben möchtest. Danke, Herr. Amen.